Ich möchte mit euch gerne einen Abschnitt aus der Bibel vorlesen, und zwar aus dem Matthäusevangelium. Matthäusevangelium, Kapitel 25, die ersten Verse. Matthäus, Kapitel 25, die ersten Verse. Wer seine Bibel mit hat, den lade ich gerne ein, dort mitzulesen. Ich lese vor, Matthäus 25, ab Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen, mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeitsfeier, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Erst einmal bis dahin. Es geht noch ein Vers weiter, den lese ich nachher auch, aber erst einmal bis dahin. Das, was wir hier lesen, ist eigentlich die Geschichte einer Hochzeitsfeier. Aber zugegeben, diese Hochzeitsfeier verläuft etwas anders, als wenn wir heute Hochzeit feiern würden. Da müssen wir uns ein Stück weit in die damalige Zeit des alten Israels hineinversetzen, um zu verstehen, was Jesus hier beschreibt. Seine Zuhörer, vor allem damals die Jünger, aber auch einige andere, die an seinen Reden interessiert waren, die haben das sofort einzuordnen gewusst. Schon im Alten Testament gibt es den Hinweis, dass lange Freundschaften eigentlich nicht gewünscht sind zwischen Mann und Frau, sondern es war relativ klar: Wollte jemand heiraten, dann haben die Eltern miteinander gesprochen, häufig auch der Mann und die Frau, und es wurde dann abgemacht, die sollen heiraten. Und ab diesem Zeitpunkt galten sie als verlobt. Und diese Verlobungszeit verlief normalerweise ein ganzes Jahr. In diesem Jahr, da haben die Eltern sich näher kennengelernt, das Paar hat sich näher kennengelernt, natürlich immer in der Öffentlichkeit, nicht irgendwo für sich alleine. Und in diesem Jahr hat normalerweise der israelische Mann auch ein Haus gebaut. Nun würden manche von euch sagen: Ja, das würde ich ja nicht hinbekommen. Nun, die damaligen israelischen Häuser würdet ihr auch hinbekommen. Denn die sind ja nicht so kompliziert wie heute. Elektroinstallation gab es nicht. Wasserinstallation gab es nicht. Ja, und dann merkt ihr, wird schon viel einfacher, nicht? Viele Zimmer hatte man auch nicht, man musste nicht viel Ahnung von Statik haben. Man baute einfach 5 Meter in eine Richtung und 5 Meter in die andere Richtung, ein paar Balken oben drüber, Stroh mit Lehm drauf und fertig war das Haus. Fenster hatte man ja auch nicht, nur Fensterläden, die man auf und zu gemacht hat, die Tür mit einem Riegel in der Nacht verschlossen hat. Es war ja relativ warm in den meisten Teilen des Jahres und ich glaube, das würden die meisten Männer von uns auch hinbekommen. Nach einem Jahr spätestens war das Haus fertig und dann war die Hochzeit. Wir lesen im Alten Testament und wissen auch aus der Zeit des Neuen Testaments, dass es so etwas wie kirchliche Trauung in Israel nicht gab, sondern die Hochzeit, die alle Juden damals gefeiert haben, das war eher eine Privatangelegenheit. Wenn man wollte, konnte man einen Priester dazu bitten, der noch einen Segen gesprochen hat, aber in die Synagoge ging man nicht. In der meisten Zeit des Alten Testaments gab es ja nicht mal eine Synagoge und in den Tempel erst recht nicht, denn der war nicht für Hochzeitsfeiern gedacht. Also hatte man eine große Feier privat veranstaltet. Häufig ging die über mehrere Tage und zu dieser Feier war normalerweise das ganze Dorf eingeladen. Und der Beginn dieser Hochzeitsfeier verlief so, dass der Bräutigam mit seinen engen Freunden zu dem Haus der Braut gegangen ist, wo die Braut noch wohnte, also zu den Eltern. Und da wartete die Braut mit ihren Freundinnen und der ganzen Familie. Und dann zogen die zusammen durch das ganze Dorf zu dem neu gebauten Haus des Bräutigams. Und dann gingen sie in das Haus des Bräutigams und ab diesem Zeitpunkt war dem ganzen Dorf klar, die sind miteinander verheiratet. Und dann wurde eben noch eifrig gefeiert. Wir lesen das ja auch an anderer Stelle, wo Jesus bei der Hochzeit in Kana dabei ist. Das war dann auch solch eine Hochzeitsfeier. Das ist also der grobe Ablauf. Und wir merken manche Details, die hier genannt sind, wie diese 10 Frauen. Ja, das waren die Freundinnen der Braut. Und die sind mitgezogen. Und die haben die Braut begleitet auf diesem wichtigsten Gang in ihrem bisherigen Leben. Und genauso wird hier auch der Bräutigam erwähnt, der mit seinen Freunden kommt, um zum Haus der Braut zu gehen, wo diese Frauen mit der Braut warten. Also soweit die Geschichte der damaligen Hochzeit. Jetzt verstehen wir das vielleicht ein bisschen besser, was Jesus da erzählt. Das ist keine außergewöhnliche Situation, sondern eine Situation, die alle der Zuhörer damals kannten, die dem total präsent waren. Sie wussten sofort, worum es sich dreht. Wenn ihr diese Geschichte allerdings etwas genauer anschaut, dann müssen wir sagen, oder mir geht es so, manche Dinge an dieser Geschichte kommen mir seltsam vor. Beispielsweise zuerst einmal die Braut wird mit keinem Wort erwähnt. Lest den Text durch, die Braut wird an keiner Stelle erwähnt. Da sagen wir, was ist denn das für eine Hochzeit ohne die Braut? Da werden die Brautjungfern erwähnt, diese 10 jungen Frauen. Der Bräutigam wird auch erwähnt, der zum Haus kommt. Aber die Braut kommt scheinbar nicht vor. Komisch, oder? Komisch in der Geschichte auch, dass der Bräutigam scheinbar in seinem Zeitplan nun sehr abweicht von dem, was man da so sich gedacht hat. Nun, wir können sagen, im Orient nimmt man es mit der Pünktlichkeit sowieso nicht so genau. Aber jetzt stellt euch einmal vor, ihr kommt zur Hochzeit. Und jetzt warten alle auf die Hochzeit und wer nicht kommt, ist der Bräutigam. Die sind schließlich so lange, dass sie warten, dass sie so alle einschlafen, steht da. Und dann mitten in der Nacht, wo alle schlafen, dann kommt plötzlich der Bräutigam. Das war auch für damalige Zeiten nicht normal. Also normalerweise hat man das vorher abgemacht und naja, vielleicht eine halbe Stunde später war auch noch normal. Aber dass man da die ganze Nacht wartete und der Bräutigam nicht kam, das war äußerst ungewöhnlich. Ungewöhnlich in der Geschichte ist auch, dass dann die Räume, in denen gefeiert worden ist, abgeschlossen worden waren. Heute mag das normal sein, damals in den israelischen kleinen Dörfern und Städten schloss man die Tür nicht ab. Ja, man lud ja das ganze Dorf ein, mitzufeiern. Und hier wird die Tür abgeschlossen, dass bestimmte Leute nicht mehr reinkommen. Und findet ihr es nicht auch seltsam, dass dann diese 5 Jungfrauen kommen und bitten, komm, lass uns ein, wir wollen mitfeiern. Und der Bräutigam sagt dann, ich kenne euch nicht. Das ist ja komisch, oder? Das waren die besten Freundinnen seiner Braut. Das war ein kleines Dorf, wo der Bräutigam sie immer wieder gesehen hat. Warum antwortet der jetzt, ich kenne euch nicht? Na, der hätte sagen können, ihr seid zu spät. Aber es ist eigentlich auch unfreundlich, nicht? Die besten Freundinnen der Braut auszuschließen, weil sie zu spät sind. Also das ist in dieser Geschichte auch seltsam. Übrigens finde ich auch seltsam diese Idee der 5 klugen Jungfrauen, dass sie sagen, naja, geht weg, besorgt euch irgendwo das Öl, was ihr noch braucht. Denn ich hätte hier pragmatisch ganz anderes empfohlen. Ich hätte dann gesagt, ja, dann teilt euch doch die Lampe, die ihr habt. Ihr könnt sie doch zwischen euch halten. Wäre doch auch eine Lösung, oder? Oder ich könnte sagen, geht doch einfach in die Küche. In jeder Küche damals in Israel gab es Öl. So, das war Grundnahrungsmittel neben Mehl, das Öl, zum Backen, für die Lampen im Haus. Und für 5 Frauen hätte man in jeder Küche genügend Öl gehabt. Warum sagen die denn jetzt nicht, komm, kommt mit in die Küche, wir füllen eure Lampen gerade nach. Und da merken wir, in dieser Geschichte geht es eben nicht nur um eine einfache Geschichte einer Hochzeit, sondern hier geht es um mehr. Jesus erzählt das nicht nur, indem er den Leuten sagen will, naja, da war mal eine Hochzeit und da lief das so und so, sondern er will damit uns noch etwas ganz anderes vermitteln. Diese Geschichte will uns etwas für unser Menschsein sagen. Wir sollen uns ein Stück weit identifizieren mit den handelnden Personen. Und die Braut kommt nicht vor, mit der können wir uns nicht identifizieren. Der Bräutigam scheint hier irgendwo herausgehoben zu sein. Die Geschichte ist so erzählt, dass damals die Jünger und wir auch heute uns eigentlich identifizieren mit diesen Frauen, die vorgestellt werden. Und jetzt würde es mich ja reizen, bei euch zu fragen, wer identifiziert sich denn mit den törichten, mit den dummen Frauen? Na, ihr müsst euch nicht melden, es wäre dann vielleicht auch peinlich, nicht? Aber normalerweise wahrscheinlich, wir alle wollen uns gerne mit den klugen Frauen identifizieren. Denn das sind ja die Helden. Wer will schon in der Geschichte der Dumme sein? Und ich glaube, genauso ist diese Geschichte auch erzählt, dass jetzt wir nicht von vornherein uns zuordnen müssen, sondern wir sehen, es gab die klugen und die dummen Frauen und jetzt sollen wir von vornherein denken, naja, wir machen es wie die klugen und nicht wie die dummen. Und jetzt die Frage, ja, was machen diese klugen Frauen denn? Was ist denn da das Besondere von dem, was sie getan haben? Und da müssen wir erst einmal feststellen, rein äußerlich waren die klugen von den dummen Frauen nicht zu unterscheiden. Also die ganze Zeit nicht. Denn die waren gleich gekleidet. Es wird nicht gesagt, die einen haben sich halt schlampig gekleidet, das hat man gleich erkannt, die sind halt die Dummen und deshalb sind sie nicht mitgekommen. Die sahen äußerlich gleich aus, alle festlich gekleidet. Sie waren sogar am selben Ort, nämlich am richtigen Ort, im Haus der Braut, da wo der Bräutigam hinkommen wird. Sie waren alle am richtigen Ort. Sie haben sogar die richtige Ausrüstung mitgebracht, nämlich sie wussten, es gibt jetzt noch einen Fackelzug mitten durch die Stadt hindurch zum Haus des Bräutigams und sie haben ihre Fackel mitgenommen. Ja, ich erwähne jetzt gerade mal Fackel, weil das ist die korrekte Übersetzung des griechischen Wortes Lampas, was hier beschrieben steht. Vielleicht kennen auch einige von euch so schöne Darstellungen, insbesondere in alten Kirchen war das sehr beliebt, in der Mitte Jesus und rechts und links jeweils 5 Frauen mit kleinen Öllämpchen in der Hand. Diese Bilder haben meistens Menschen gemalt, die nie mit Öllampen zu tun gehabt haben, denn diese Öllampen wären vollkommen ungeeignet, um durch das Dorf zu ziehen, um das Haus des Bräutigams zu finden. Falls ihr mir nicht glaubt, dann sucht euch heute Nacht irgendeine dunkle Stelle, nehmt eine Kerze mit und versucht mit dieser Kerze euch zu orientieren. Und ihr werdet merken, es klappt nicht. Diese Kerze bringt gerade so viel Licht, ihr seht nicht mal den Boden, es sei denn, ihr haltet die Kerze auf den Boden, es kommt ein Lufthauch und sie ist aus. Nein, das ist damit nicht gemeint. Dieses Wort Lampas meinte eigentlich eine Ölfackel. Das heißt, man hatte ein etwas größeres Tongefäß, da war ein großer Lumpen drin, dass auch eine große Flamme da herauskam und mit der konnte man wirklich weit sehen. Und diese Frauen hatten das auch mit. Die richtige Kleidung, sie waren am richtigen Ort, sie waren eingeladen, sie hatten sogar ihre Fackeln mitgehabt, die man brauchte. Sie haben scheinbar alles getan. Ja, jetzt könnten wir sagen, bestimmt ist es so, die haben sind eingeschlafen und die weisen Frauen, die sind wach geblieben, um zu warten, bis der Bräutigam kommt. Und jetzt lest ihr in der Geschichte, und da stand, sie wurden schläfrig und sie schliefen alle ein. Vers 5. Auch die Klugen sind eingeschlafen, alle schliefen. Ja, was ist denn das? Wo sind jetzt die Unterschiede? Übrigens, manche stellen sich auch die Frage, ja, wo sind die denn geschlafen, wo haben die denn dann geschlafen? Ich habe jetzt immer vorausgesetzt, sie sind im Haus geschlafen. Manche auf dem Anfang zitiere, da steht ja, dann wird das Himmelreich den 10 Jungfrauen gleich sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Das ist ja die Überschrift der Geschichte. Also diese Jungfrauen sind jetzt nicht irgendwo auf der Landstraße und schlafen da. Das wäre selbst für Israel ungewöhnlich. Ich meine, stellt ihr euch vor, ihr habt jetzt 5 junge Mädchen und die lasst ihr draußen irgendwo auf der Straße schlafen. Das macht ja keiner, damals auch nicht. Und deshalb steht ja hinterher, als der Bräutigam zum Haus kam, dann rief jemand, aber nicht die Jungfrauen, denn die schliefen ja alle. Das heißt, ein Diener im Haus, der rief, der sah den Bräutigam wahrscheinlich auch mit Fackeln kommen und dann rief er schnell, komm, steht auf, jetzt ist er da. Und dann machten sie ihre Lampen bereit. Und sie zündeten sie an. Und noch war alles perfekt. Beide Lampen brannten, die der einen, die der anderen. Aber die einen gingen schnell aus, weil der Lumpen, der in das Gefäß reingesteckt war, der hatte lichterloh gebrannt. Aber da, wo kein Öl mehr nachgezogen worden ist, ist der Lumpen verbrannt und nichts mehr blieb übrig. Die Lampen gingen aus. Und hier ist eigentlich das, was die törichten, die dummen Jungfrauen von den klugen unterscheidet. Nicht das äußere Aussehen, nicht mal das Verhalten ist das Entscheidende, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Bräutigam kommt, sondern sie waren eigentlich dumm, weil sie nicht vorher darauf geachtet haben, ob in ihren Lampen eben auch Öl vorhanden ist. Wir könnten so sagen, ich lade euch ein zu einer Nachtwanderung und ihr nehmt alle eure Taschenlampen mit, aber ihr kontrolliert vorher nicht, ob die Batterie auch aufgeladen ist. Und dann seid ihr mitten im Wald, wird anständig, es glimmt noch so ein bisschen auf, so ein kleiner Rest ist noch drin, dann Schluss. Und genau das ist das, was die jungen Frauen hier falsch gemacht haben. Und es geht ja nicht um das Technische, wie können wir Lampen richtig benutzen. Denn dann könnten wir auch sagen, naja gut, das ist ja nicht so schlimm, deshalb werden wir nicht von der Hochzeit ausgeschlossen. Sondern hier geht es darum, dass die Jungfrauen symbolisch gemeint sind. Dass die Lampen und das Öl symbolisch gemeint ist. Die entscheidende Frage ist nur, wofür? Es gibt jetzt einige Ausleger, die weisen darauf hin und sagen, das Öl ist bestimmt ein Zeichen für den Heiligen Geist. Halte ich für etwas problematisch, denn das steht in der Geschichte nicht so direkt drin. Und der Heilige Geist erscheint ja in unserem Leben auch vorher, nicht erst dann am Ende des Lebens in irgendeiner Weise. Halte ich hier für nicht sehr wahrscheinlich. Was ist es dann? Ist es die Kirchenmitgliedschaft? Die kann man ja auch nicht sehen, aber naja gut, auf dem Mitgliedschein könnte man die noch nachschauen. Ich glaube, dass das hier mit nicht gemeint ist. Ich lese jetzt mal den letzten Vers dieser Geschichte, Vers 13. Da steht, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Das ist jetzt ein Schlüssel für die Geschichte. Also in dieser Geschichte geht es eigentlich nicht um Braut und Bräutigam, sondern in dieser Geschichte geht es um den Sohn des Menschen, wie er steht. Und alle Bibelkenner, die wissen, Sohn des Menschen, damit ist Jesus Christus gemeint. Gerade im Kapitel 24 davor hält Jesus eine lange Rede an die Jünger, eine Endzeitrede, in der er auf die Frage antwortet, was muss denn passieren, bevor Jesus Christus, bevor der Menschensohn wiederkommen wird, um die Menschen zu richten und sein Reich aufzubauen. Und dann nennt er dafür verschiedene Kriterien und hier mit diesem Gleichnis will Jesus genau das sagen. Der Bräutigam in der Geschichte ist Jesus Christus selbst. Und hier steht, er wird einmal kommen und dann wird es eine Hochzeitsfeier geben und bewusst ist deshalb in der Geschichte die Braut nicht genannt, weil die Braut ist in der Bibel ja beispielhaft für die Gemeinde Jesu Christi, für die, die Christ sein wollen, die sind damit gemeint. Und für diese Gemeinde steht in der Geschichte die 10 Jungfrauen. Das Tragische ist aber, da gehören manche dazu, die rein äußerlich zur Hochzeitsgesellschaft dazugehören. Also die ewige Herrlichkeit bei Gott wird in der Bibel immer wieder mit einer Hochzeit verglichen. Jesus tut das ja auch und sagt, ladet ein zur himmlischen Hochzeit, alle, die dann Hecken und Zäunen sind, dass sie mit daran teilnehmen können. Also im Himmel wird es nicht langweilig sein, wie manche vermuten, immer nur die gleichen Ablauf langweilig, sondern es wird schön sein, es wird freudig sein, es wird so sein, beschreibt er hier, wie das prächtigste Fest, das man sich vorstellen kann. Denn für den normalen Juden war so eine Hochzeitsfeier das prächtigste Fest. Und das vergleicht Jesus hier damit. Und dann sagt er, da sind Menschen, die warten darauf, an diesem Fest Gottes in der Ewigkeit teilnehmen zu können. Und sie sind am richtigen Ort. Sie sehen gleich aus, äußerlich gesehen. Aber ihnen fehlt etwas, was nicht sichtbar ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Bräutigam, wo Jesus kommt. In Kapitel 24 lesen wir, dass Jesus dann kommen wird auf den Wolken des Himmels, dass da Engel sind, die Posaunen werden und dann werden alle Menschen auferstehen, ganz am Ende zumindest wird das kommen und dann wird das Gericht sein, dazwischen wahrscheinlich noch das tausendjährige Reich, wie wir das sagen können, aber auf jeden Fall, das wird hier kurz zusammengefasst, wir werden einmal alle vor Jesus Christus stehen und dann wird entschieden, wer darf ewig bei Gott sein und wer nicht. Und interessant ist, dass hier in dieser Geschichte keine Handlungsweisen herangezogen werden. Vergleichbar mit dem, was wir vorhin gehört haben mit den guten Taten. Hier wird nicht gesagt, die einen waren ganz unmoralisch. Eben wie gesagt, die haben dauernd nur geflucht oder sie haben keine Geschenke mitgebracht oder was weiß ich. Nein, äußerlich sahen die ähnlich aus. Das, was hier fehlt, das Defizit, das war etwas Innerliches, etwas nicht Sichtbares, etwas, was man auch nicht teilen kann. Also deshalb in der Geschichte geben die nichts ab, sondern dann wird gesagt, geht doch selbst los. Wir lesen nicht einmal, dass sie hinterher das Öl gefunden haben. Ich habe eher die Vermutung, sie haben das Öl auch dann noch nicht gefunden, als sie nachher zur Hochzeit kommen. Warum? Ja, jetzt versucht ihr mal irgendwann des Nachts Öl zu kaufen. Ja, wo wollt ihr denn hingehen? Der Aldi hat geschlossen, der Lidl auch, der Netto auch. Ja, wo wollt ihr denn das Öl kaufen? Und damals gab es nicht 24 Stunden Ladensöffnungszeiten, sondern die Läden hatten ja alle zu. Da wurde gesagt, geh zum Krämer und kauft. Ja, zu welchem? Die haben doch alle zu.
Ich vermute, die haben das gar nicht bekommen, das Öl. Diese Aufforderung sollte einfach bloß heißen, jetzt ist es zu spät. Da, wo ihr noch Gelegenheit gehabt hättet, das Öl zu bekommen, diese Zeit ist vorbei. Wenn einmal der Bräutigam kommt, wenn einmal Jesus kommt, dann könnt ihr das, was ihr unbedingt braucht, um bei Jesus dabei zu sein, nicht mehr bekommen. Ich glaube, das ist das, was uns hier deutlich gesagt werden soll. Und da merken wir, das muss etwas ganz Besonderes, etwas ganz Außergewöhnliches sein, aber auch etwas, was man von außen nicht sehen kann. Und mein Vorschlag wäre, ich glaube, das, was hier am besten passt, das, was wir brauchen, ist Sündenvergebung, Vergebung unserer Schuld. Denn das ist das, was Jesus ja sagt, was den Unterschied ausmacht. Und das ist etwas, was man von außen nicht sehen kann. Also wenn ich jetzt euch anschaue, ihr seht aus wie viele andere tausend Menschen auch. Würden wir jetzt eine große Veranstaltung machen in Traunreuth auf dem Marktplatz und da würden Christen und Nichtchristen nebeneinander stehen, ich glaube, man würde das nicht auf den ersten Blick erkennen. Denn leider ist es ja nicht so, dass wie in vielen Kirchen dargestellt, die Gläubigen einen Heiligenschein um den Kopf herum haben. Dann könnten wir das deutlich sehen. Dann könnten wir Christen von Nichtchristen unterscheiden und heute Morgen könnten wir gleich sehen, wer ist denn bekehrt, wer hat Sündenvergebung und wer nicht. Aber das gibt es halt nicht. Jetzt könnten wir sagen, das kann man am Leben der Menschen sehen. Und ich habe die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben. Ich denke tatsächlich, hoffentlich können wir am Leben etwas erkennen. Aber wenn wir genau hinschauen, müssen wir eingestehen, es gibt auch Menschen, die keine Sündenvergebung haben und trotzdem moralisch vorbildlich leben. Und es gibt umgekehrt manchmal auch Christen, die sitzen zu Recht im Gefängnis, weil sie irgendeine üble Sache gemacht haben, weil sie andere betrogen, bestohlen haben. Ja, es gibt sogar christliche Mörder. Ich meine, das klingt jetzt ja ganz krass, nicht? Aber es gibt Leute, die sind bekehrt, haben Sündenvergebung und haben hinterher, aus welchem Grund auch immer, einen anderen Menschen getötet. Also es gibt leider Menschen, die haben Sündenvergebung von Gott und leben gar nicht so, wie sie leben sollten. Das ist natürlich schlecht, nicht? Und natürlich wird auch das vor Gott mal zur Rechenschaft gezogen. Vollkommen klar, das ist ja nicht gleichgültig, wie wir leben. Aber das ist hier in der Geschichte nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist etwas, auf das wir gar nicht direkt Einfluss haben, was uns geschenkt, gegeben ist, was man erstmal äußerlich nicht sieht, aber was das Entscheidende ist in dem Moment, wo wir Jesus Christus begegnen. Und ich glaube, das ist die Vergebung unserer Schuld. Da, wo wir zu Gott gekommen sind, hoffentlich, und ihm eingestanden haben, ich bin schuldig vor dir. Vergib du mir meine Schuld. Ich kann dir nicht wieder gerade biegen. Ich kann dir auch nichts bezahlen, um das wieder gut zu machen. Ich bin schuldig. Vergib du mir. Ich glaube, genau das ist das, was den Unterschied macht. Und dann kann das Leben äußerlich manchmal ähnlich sein, wie von den Menschen, die als nichtgläubige Christen moralisch leben und vorbildlich leben, versuchen nicht zu lügen und zu spenden und anderen zu helfen, das kann ähnlich aussehen. Der entscheidende Unterschied ist aber, der eine tut es aus eigener Kraft, und das ist gut und anerkennenswert, und der andere tut es mit der Kraft Gottes. Vielleicht äußerlich ähnlich, aber innerlich ein großer Unterschied. Johannes, einer der Jünger Jesu, schreibt dann auch im ersten Kapitel seines Johannesbriefes: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist genau damit gemeint. Das ist das, was den Unterschied ausmacht. Vergebung der Schuld. Und da, wo wir Vergebung der Schuld haben, haben wir ja den Heiligen Geist. Also von daher spielt der Heilige Geist hier sicherlich auch eine Rolle. Aber der kommt ja nicht irgendwie, sondern der kommt da, wo wir Kinder Gottes geworden sind. Da, wo wir Vergebung unserer Schuld bekommen haben, da kommt auch der Heilige Geist in unser Leben. Und dann steht in der Bibel, er gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Er versiegelt uns auf die Ankunft Jesu hin. Er erinnert uns an die Worte Jesu und so weiter. Natürlich ist der Heilige Geist dann auch da, aber wie kommt er denn, der Heilige Geist? Der kommt nicht, indem wir ihn durch irgendwelche magischen Rituale versuchen herabzuziehen, sondern er kommt, wenn wir vor Jesus unsere Bankrotterklärung ausstellen, sagen, ich kann es nicht, ich bin auf deine Vergebung und Hilfe angewiesen. Das ist der Unterschied zwischen den törichten und den klugen Jungfrauen. Nicht das Äußere, nicht das Aussehen, auch nicht in erster Linie das Handeln. Sondern das, was nicht sichtbar ist, erst in dem Moment, wo wir Jesus begegnen. Und hier ist dann auch die Herausforderung für uns, für euch heute Morgen. Die einen, wenn sie diese Geschichte lesen, die können jubeln und sich freuen. Die können sagen, Halleluja, ich freue mich auf das himmlische Hochzeitsfest. Super. Und diese Perspektive brauchen wir manchmal. Weil manchmal in unserem Leben kann es schwer gehen. So wie bei den Jungfrauen, die warten und die warten, die denken sich, wo bleibt der denn nun? Und genauso kann es uns manchmal auch gehen, dass es schwierige Situationen im Leben gibt. Aber wir haben den Blick darauf, Jesus kommt einmal wieder, wir werden ihm begegnen und dann ist das das eigentliche Ziel unseres Lebens. Das eigentliche Ziel ist nicht das Warten, sondern das eigentliche Ziel ist die Herrlichkeit bei Gott. Und diese Perspektive können wir als gläubige Christen haben, als diejenigen, die Vergebung ihrer Schuld haben. Die wissen, ich werde dabei sein. Und diese Begegnung mit Jesus Christus, die kann ja in zwei Situationen bestehen. Die kann darin bestehen, dass du in absehbarer Zeit stirbst. Und das ist zahllosen Menschen auch vor uns schon so gegangen. Und dann werden wir ja Jesus begegnen. Dann werden wir vor ihm stehen. Dann ist unmittelbar das Leben hier auf der Erde. Und dann kannst du eben keine Vergebung der Schuld mehr bekommen. Denn das sagt uns die Bibel auch deutlich. Vergebung der Schuld ist nur so lange möglich, wie du hier auf der Erde lebst. Und wenn du hier gestorben bist, wenn du dann vor dem Thron Gottes stehst, dann ist Vergebung der Schuld nicht mehr möglich. Es kann auch so sein, dass wir diesen gloriosen Moment miterleben werden, wo Jesus tatsächlich leibhaftig am Himmel erscheint und alle Menschen ihn sehen. Das kann auch sein. Und auch dann wird es ein zu spät geben, denn dann ist keine Entscheidung mehr möglich, keine Sündenvergebung mehr möglich. Also entweder wirst du vor Jesus einmal stehen, wo du hier auf der Erde stirbst. Und dann ist die Frage, hast du Vergebung deiner Schuld? Oder du wirst stehen vor Jesus, wenn er leibhaftig wiederkommt. Und alle diejenigen, die sagen, ja, ich habe Jesus um Vergebung meiner Schuld gebeten, er hat mir vergeben, die können sich freuen und jubeln heute Morgen, sagen, super. Und ich möchte euch auch auffordern, tut das. Lebt nicht nur einfach so als Christen, sondern denkt daran und freut euch darüber heute und in der kommenden Woche. Auch wenn das Leben manchmal langweilig zu sein scheint oder mühsam zu sein scheint. Wenn ihr unter Stress und Druck oder unter Streit und Mobbing oder unter anderen Spannungen lebt, denkt daran, das ist nur eine vorübergehende Zeit. Das Eigentliche, worauf wir warten, das haben wir von Gott zugesagt bekommen mit der Vergebung unserer Schuld. Für all diejenigen heute Morgen, die sagen, na ja, ich glaube auch daran, dass es einen Gott gibt. Und ich bin ja auch in einer christlichen Familie aufgewachsen oder habe Freunde und Nachbarn als Christen. Ja, ich lese ab und zu auch in der Bibel und moralisch leben tue ich auch. Das ist schön, das ist wirklich eine tolle Sache. Ich mag viel lieber Menschen, die sich nach der Ordnung Gottes richten und die an Gott glauben, als die es nicht tun. Den meisten schlägt sich das im Leben nieder und ich finde das sympathisch. Aber um bei der himmlischen Hochzeitsfeier, bei dem himmlischen Fest dabei sein zu können, dafür genügt es nicht. Dafür genügt es nicht, gut zu leben und daran zu glauben, dass es einen Gott gibt. Im Jakobusbrief schreibt Jakobus sogar relativ deutlich und krass. Da sagt er nämlich, selbst die Dämonen wissen, dass es einen Gott gibt und fürchten sich vor der Stunde, wann er offenbar wird. Da merken wir, das Glauben daran, dass es einen Gott gibt, errettet nicht. Dann müsste der Teufel der beste Christ sein. Denn der Teufel glaubt nicht nur daran, der weiß, dass es einen Gott gibt. Ist deshalb aber nicht gerettet. Nicht das intellektuelle Fürwahrhalten der Existenz Gottes rettet, sondern das, darauf zu vertrauen, sich darauf einzulassen, sich vor Jesus zu demütigen und einzugestehen, ich bin schuldig, vergib du mir meine Schuld. Und dann hat Jesus versprochen, uns unsere Schuld zu vergeben, uns innerlich neu zu machen, uns den Heiligen Geist zu geben, unser Denken zu verändern, sodass wir in unserem weiteren Leben uns nach seinen Maßstäben ausrichten. Und das hat dann auch schon Veränderung bewirkt, das nach außen hin. Und das ist der entscheidende Punkt. Und wenn du heute Morgen zu den Menschen gehörst, die zwar schon viel vom Glauben gehört haben, die generell auch damit sympathisieren, die das gut finden, aber die diese Vergebung der Schuld noch nicht in Anspruch genommen haben, dann würde ich sagen, tu es. Heute Morgen, hier, nach dem Gottesdienst, für dich zu Hause. Aber mach das. Denn alles andere ist zwar schön, wird dir aber nicht helfen, bei dieser Feier dabei zu sein. Sondern dann wird Jesus irgendwann auch sagen, nein, du hast keine Vergebung der Schuld. Hier ist der Zutritt für dich verboten. Du wirst nicht in der Ewigkeit mit mir dabei sein können. Und sei dir dessen bewusst und treffe diese Entscheidung, bitte Jesus um Vergebung deiner Schuld und dann wirst du Christ sein und mit ihm leben können, auch bis in Ewigkeit hinein. Ich möchte gerne an dieser Stelle noch mit euch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, vielen Dank für dieses Gleichnis, das du vor vielen Jahren deinen Jüngern erzählt hast. Danke, dass es uns so ganz plausibel und bildhaft vor Augen malt, wie unser irdisches Leben funktioniert. Danke dafür, dass du uns einen Weg geschaffen hast, wie wir in der Ewigkeit bei dir sein dürfen, bei diesem himmlischen Hochzeitsfest. Und danke dafür, dass du uns die Eintrittskarte gegeben hast, uns Vergebung der Schuld zugesprochen hast, wenn wir bereit sind, unsere Schuld einzugestehen. Ich danke dir mit allen, die hier sind, die deine Kinder sind, dass wir einmal in der Ewigkeit bei dir sein dürfen. Dass dann alles, was uns hier auf der Erde noch bedrückt und Sorgen macht, das, wo wir darum ringen oder manchmal Angst haben, Furcht haben, Schmerzen erleiden, dass das dann alles nicht mehr da sein wird. Danke, dass du uns Sündenvergebung gegeben hast, die unser Leben und Denken hier schon auf der Erde verändert und die uns diese Gewissheit gibt und den Mut gibt, wir werden einmal bei dir sein. Danke dafür. Ich möchte dir auch danken für all die anderen Menschen, die heute Morgen hier sind, die dich nicht kennen, dafür, dass du ihnen nachgehst und dass sie dir wertvoll sind. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen noch einmal wieder deutlich machst, dass auch sie Vergebung ihrer Schuld brauchen, dass Eingewöhnen oder das für Wahrhalten von biblischen Wahrheiten nicht genügt, sondern dass es diese Eingeständnis der Schuld braucht und Vergebung der Schuld. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen nachgehst und sie zu einer Umkehr führst und dass auch sie deine Kinder werden können, dass auch sie Vergebung ihrer Schuld bekommen können, dass wir dann auch mit ihnen in der Ewigkeit bei dir sein dürfen. Amen. Amen.